Okay, also ich möchte heute Abend diesen Zyklus fortsetzen. Hat ja ein wenig den ambitionierten Titel oder Obertitel Erleuchtungsmomente im Alltag. Und heute Abend möchte ich das so fortsetzen und mit euch zusammen überlegen, wie geht eigentlich so Werden oder das Spannungsfeld, das ich für mich immer sehr deutlich zu erleben ist, in meinem persönlichen Leben ein großes Thema, so zwischen Sein und Werden. Was sind so die beiden Pole, was verbindet die, was sind die Unterschiede, was ist es überhaupt? Und darüber möchte ich heute Abend etwas in die Tiefe gehen, ein erstes Mal. Es wird uns wahrscheinlich immer mal wieder begleiten. Auch im Rest vom Jahr und den restlichen Vorträgen, aber heute mal wirklich so sich mit dem auseinandersetzen. Wenn wir uns so überlegen, werden, dann ist es ja zuerst mal ganz irgendwie offensichtlich. Wenn wir auf einen Tag zurückdenken, da war es mal hell, irgendwie am Morgen um 8 Uhr war es dann ziemlich ganz hell, um 6 Uhr war es das noch nicht. Und dann gab es regnerische Abschnitte heute, es gab mal Sonne. Jetzt ist wieder dunkel. Ihr wart heute Morgen woanders als heute Abend und ihr werdet heute später am Abend wieder woanders sein. Und der Raum, der war gestern Abend, war dann die Zeit, als war beinahe fertig, Geschäftsleitungssitzung. Jetzt sitzen wir hier und morgen ist wieder was anderes. Also irgendwie, wenn wir so rausschauen in unsere Umgebung, die Stadt auch anschauen, vor einem Jahr war der Rossturm hier noch nicht zu sehen, jetzt ist er zu sehen. In 2, 3 Monaten wird es hier draußen grün sein und nicht die Bäume werden wieder Blätter haben. Noch ein paar Monate weiter wird da vorne eine riesen Baustelle sein vor dem Haus und dann ist die Ruhe hier vorbei untertags. Werden wir anfangen zu bauen hier. Also rings um uns her, der Amanda hat gesagt, er wohnt an einem neuen Ort, hat sich ein Kino eingerichtet, hatte er vor einem halben Jahr noch nicht, jetzt hat er es. Also wenn wir so schauen in unserer Umgebung, örtlich, wo wir sind, wie es um uns herum ausschaut, in unserem engsten, in unserer Wohnung, in unserer Nachbarschaft, in unserer Straße, in unserer Stadt, es ist permanent, ändert sich's, oder? Es ist immer was entsteht, vergeht, neu. Gerade wenn wir so in die letzten Jahre in Basel schauen, was da gebaut wird und wie das verändert wird, ganze Quartiere entstehen neu. Der Novartis-Areal beispielsweise, was da so abgeht, Elmott-Quartier. Also wir sehen, um uns her ändert sich im Außen viel, in unserem eigenen wahrscheinlich Leben, wie es uns gerade geht, beruflich, was wir gerade tun in unseren Beziehungen. Also, wo wir eigentlich hinsehen und uns das mal vor Augen führen, permanente Änderung. Wenn wir Bilder anschauen von uns vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vielleicht schon nur vor einem Jahr, wir sehen vielleicht noch ähnlich aus, wir sind zu erkennen. Und wir werden immer noch begrüßt von Leuten, die uns vielleicht vor 2 Jahren gesehen haben, aber wir ändern uns, wir sind in permanenter Änderung begriffen und die Leute, die mit uns zusammenleben, auch. Also da passiert um uns her in unserer Umgebung etwas. Und wir haben jetzt vorhin gesehen, es ist nicht nur im Außen, sondern wenn wir nach so einem ganz einfach uns hinsetzen, ohne dass wir irgendwas eigentlich tun und sich im Außen irgendwas ändert, weil es hat sich praktisch nichts geändert in dem Raum. Es ging irgendwann dann mal, die Lautsprecher hier gingen irgendwann mal aus, aber sonst passiert hier eigentlich nichts. Trotzdem, obwohl im Außen gar nichts passiert, passiert im Innern was. Mehr oder weniger viel. Das hängt ganz stark damit zusammen. Unter anderem erstens, wie gut nehmen wir wahr natürlich, wie sensibel ist unsere Wahrnehmung. Einerseits und andererseits aber auch, was ist einfach im Tag auch durchgeschehen? Wie aufgewühlt, wie viele Bilder, wie viele verschiedene Inputs sind auf uns eingedrungen in diesem Tag? Was wirkt wie nach? Was haben wir vielleicht morgen vor? Ganz unterschiedlich, es ist mehr oder weniger. Aber bei uns allen war es nicht einfach von Anfang dieser Sitzperiode von 20, 25 Minuten bis am Schluss identisch. Da ist Verschiedenes passiert, gedanklich, in Bildern, in Erinnerungen, in Bewertungen, in Handlungsimpulsen, in Gefühlen, in emotionalen Zuständen, in körperlicher Wahrnehmung. Ein riesen Gemisch, Konglomerat, wir haben auch gehört, teilweise parallel, irgendwie überdeckend, überlappend. Also eine permanente Veränderung, ein permanenter Prozess und nicht irgendwie statisch und einfach stabil. Eigentlich wirklich, finde ich immer wieder erstaunlich, oder was da so einfach passiert und abgeht, ohne dass wir irgendwas tun. Also nur schon ohne, dass wir bewusst was tun, passiert, wird permanent irgendwas. Es ist Veränderung da. Das ist das eine, eigentlich ohne unser Zutun passiert irgendwie was. Wir müssen gar nichts ändern wollen. Wir machen gar nicht bewusst was, irgendwie, indem wir haben jetzt zwar ein paar Sachen aufgeschrieben, im Sinne, aber wir wollten ja nicht bewusst was jetzt einen Text langschreiben, wir wollten einfach beobachten, das aufschreiben, was gerade da ist. Also nicht jetzt irgendwie einen Aufsatz schreiben oder einen Zeitungsartikel oder irgendwas. Es ging rein darum, das festzuhalten. Und da passiert schon sehr viel. Und dann aber haben wir eben alle aktive, mehr oder weniger aktive Leben. Wir sind teilweise im Beruf, teilweise nicht, aber wir sind vielleicht sonst am Dinge organisieren, unser Leben neu zu gestalten. Also wir sind neben dem, was im Außen wirklich passiert, immer irgendwie auch unterwegs, irgendwie irgendwas am Tun. Wir gestalten werden mit. Einerseits kommt es einfach auf uns zu. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass der Rostturm gebaut wird. Der wird einfach gebaut und wir sehen, dass der gebaut wird. Und da ändert sich was in unserer Umgebung. Wir können nichts dafür, dass der Frühling wiederkommt und der Winter zwar noch gar nicht wirklich da, aber zumindest hier nicht, aber langsam wird es jetzt Frühling und kommt Fasnacht und dann irgendwann wird wirklich Frühling. Können wir nicht dazu. Das passiert einfach. Aber es gibt eben auch Dinge, wo wir was dazu tun. Also wir sind auch am Werden gestalten. Einerseits erleben wir, dass mehr oder weniger passiv werden und auf der anderen Seite eben sind wir auch im Gestalten und am Werden formen, am Werden selber in ja, dieses Werden zu gestalten. Und vor allem hier möchte ich auch einsetzen und hier habe ich ein erstes Bild dazu gemacht. Hier möchte ich jetzt weniger das Passive sich verändern, auf das hier so eingehen heute, sondern da, wo wir selber Veränderung gestalten, in einem Werdensprozess sind und das auch gegenüberstellen, da, wo wir dann gar nicht mehr unbedingt gestalten wollen oder es auch nicht mehr tun. Das wäre dann so eher das Sein. Und das möchte ich jetzt hier anhand dieser ganz einfachen Darstellungen in verschiedenen Stufen etwas beleuchten und darauf eingehen. Im ersten Quadranten hier, wenn wir jetzt an unseren Alltag zurückdenken und uns überlegen, ja, was habe ich heute eigentlich alles getan? Ihr seid zum Beispiel hierher gekommen, oder? Ihr wart ja vorher irgendwo anders. Ihr habt vielleicht im Beruf verschiedene Dinge gemacht, ihr hattet wie ich vielleicht Meetings, vielleicht eine riesen E-Mail-Liste abzuarbeiten, Telefonate, Begegnungen. Vielleicht wart ihr einkaufen, vielleicht mit dem Hund draußen. Keine Ahnung. Alles, was ihr so gemacht habt. Egal, ob ihr jetzt berufstätig seid oder nicht, wir haben ganz seit ihr aufgestanden seid, am Morgen den Wecker vielleicht abgestellt habt, euch angezogen habt, gefrühstückt und so weiter. Ganz viele einzelne Aktivitäten gemacht. Eine Fülle von Aktivitäten bis hierher. Und aktuell hört ihr mir gerade zu, hoffentlich, vielleicht auch nicht. Und irgendwann ist fertig und dann geht ihr wieder und sind wieder auf dem Heimweg, also dann kommen die nächsten Aktivitäten. Es ist also ein Fluss von Aktivitäten und über diese Aktivitäten habt ihr Sachen mitgestaltet. Oder? Ihr habt euren Kühlschrank aufgefüllt oder eben dem Hund den Napf gefüllt oder die E-Mail beantwortet. Immer meistens irgendwie mit einem Zweck umzu. Also, wenn wir das mal so anschauen, warum tun wir eigentlich was? In der Regel dann ist es okay, der Kühlschrank ist leer, ich werde am Abend wahrscheinlich hungrig sein, also gehe ich einkaufen und ich kaufe was ein. Oder warum seid ihr heute Abend überhaupt hierher gekommen? Aus Interesse für irgendwas? Vielleicht bin ich gespannt, wie das weitergeht hier, möchte ich mitbekommen. Also ihr seid hierher gekommen mit einem bestimmten Input, mit einem Zweck. Für was? Und wenn ihr das euch so überlegt und ich mir das überlege, dann eigentlich alles, was ich den Tag durch tue, hat meistens einen Zweck für irgendwas. Ich tue es für was. Und entweder ich plane, ein Bedürfnis zu stillen, und das kann ganz unterschiedlich sein, von ganz banalem Essen, bis ich bin müde, ich lege mich hin für eine Viertelstunde, oder mich interessiert, was läuft weiter mit den Spitälern in Basel-Land, also lese ich die Zeitung oder irgendwas, was euch halt so interessiert. Also ihr plant da was zu tun, ich möchte das lesen, also kaufe ich eine Zeitung und dann lese ich sie oder ich lasse sie mir geben, bis ich dann wirklich tue. Wir sehen, dass diese Aktivitäten befassen sich wahrscheinlich in der größten Summe oder zu 99% mit dem Stillen von Bedürfnissen, das ist das Tun selber, oder dann dem Planen dazu. Hinzu kommt noch einfach etwas, dass wenn wir irgendwas anschauen oder hier sitzen und was hören, dass sich unsere Wahrnehmungsfähigkeit oder unsere Sensibilität der Wahrnehmung für sich schon selber ändert. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe Hunger, ich setze mich zu Hause am Tisch, es gibt auch was Gutes, ich freue mich und der erste Bissen, den esse ich und irgendwann kommt so ein Sättigungsgefühl. Ich finde es zwar immer noch gut, aber gar nicht mehr so gut wie eigentlich zu Beginn, weil jetzt bin ich eigentlich schon satt, ich habe auch langsam genug oder von der Schokolade oder irgendwas. Also indem ich was tue, ändert sich auch in der Wahrnehmung was. Oder wenn ich zuerst in kaltes Wasser gehe, dann ist es zuerst extrem kalt, irgendwann gewöhne ich mich dran, ist es gar nicht mehr so kalt. Dann eine Zeit lang geht es, bis dann mein Körper ganz abgekühlt ist, dann wird es dann wieder kalt. Also es gibt so eine, unsere Sinnes- und unsere Sinneswahrnehmung passen sich auch dem an, was wir gerade erleben, die Bedürfnisse, die wir stillen. Das ist zuerst vielleicht angenehm zu duschen, irgendwann, wenn wir dann zu lange duschen, wird es dann sehr unangenehm. Oder ist jetzt, vielleicht haben wir gerade warm, wir stehen auf dem Balkon raus, ist jetzt angenehm frisch, wenn wir dann eine Stunde da stehen würden, wird es dann irgendwann unangenehm, nicht kalt oder ansonsten kalte Füße. Also die Wahrnehmung von was angenehm und einer Bedürfniserfüllung, die ändert sich auch. Und das ist ganz spannend in diesem Werdensprozess und ich möchte das vielleicht an dem hier zeigen. Wir hatten das auch schon im Kurs, den die bei mir hatten. Ich bin am Anfang an einem Nullpunkt und ich möchte von etwas, ist jetzt hier ganz einfach dargestellt, ich möchte von etwas zusätzlich haben. Ich habe Hunger, ich möchte meinen Hunger stillen oder ich habe Lust auf Schokolade. Also, ich bin am Nullpunkt, ich möchte etwas haben und ich schaue, dass ich von 0 zu 1 komme. Ich plane die Bedürfnisbefriedigung, ich tue das. Wenn ich das habe, dann bin ich für eine ganz kurze Zeit eigentlich, habe ich das erreicht und dann passiert was Erstaunliches, nämlich das verschiebt sich. Also plötzlich, ich habe was erreicht und sobald ich das habe, taucht ein neues Bedürfnis auf. Wenn wir schauen, ich habe nicht einmal heute Morgen ein Bedürfnis befriedigt und dann war fertig. Dann kam ein nächstes und ein nächstes und ein nächstes. Und wenn wir das so anschauen, ist das sehr interessant, das geht nämlich immer so weiter. Ja, also das läuft, es schiebt sich immer weg. Oder mit anderen Worten, und das war für mich so eine wirklich ganz spannende Erkenntnis, als ich mich angefangen habe, mit mehr auseinanderzusetzen. Das war ganz am Anfang, bevor ich mich überhaupt so mit komischen buddhistischen Fragen auseinandergesetzt habe. Nämlich ein erreichtes Mehr, wenn ich das erreicht habe, ist keines mehr, es wird wieder zu einem Nullpunkt. Es wäre, als würde sich der interne Maßstab immer neu kalibrieren. Es verschiebt sich permanent. Es gibt Dinge, die bleiben bis zu einem gewissen Grad, aber Wenn ich bin selten in einem Zustand, wo ich sage, jetzt ist einfach okay, jetzt brauche ich gar nichts mehr. Das geht vielleicht eine Weile, aber dann nicht mehr. Dann kommt was Neues, oder? Vielleicht wahnsinnig toll am Strand. Ich freue mich, oh, jetzt gehe ich in die Sonne. Und dann bin ich eine Viertelstunde in der Sonne an, da halten es länger aus, aber nach einer Viertelstunde zieht es mich dann in den Schatten. Oder? Mich. Oder eben, jetzt muss ich mich abkühlen im Meer. Ah, wunderbar. Ich springe ins Meer. Wunderbar. Und dann 10 Minuten später kam ich mit blauen Lippen wieder raus, oder? Und zieht es mich dann echt wieder aus dem Meer, also ins Meer raus. In die Sonne, zurück in den Schatten. Im Schatten wieder in die Sonne. Im Schatten durstig an die Bar. Von der Bar zurück irgendwo hin. Also ein permanentes so Zirkulieren. Und das führt dann eigentlich dazu, dass wir zwar immer an diesen Nullpunkten für eine kurze Weile haben wir so einen Zustand der Zufriedenheit. Oder? So ein, ich habe mal gesagt, so ein Bedürfnis-Nirvana, da ist es mir gerade so, ist auskalibriert, das ist gerade okay, nur dann eben blöderweise verschiebt sich der Nullpunkt wieder. Und es ändert sich. Das meine ich, und wenn wir das jetzt anschauen, den ganzen Tag, vorhin ist, hat jemand das Wort Hamsterrad gebraucht, oder? Also wir laufen irgendwie so in diesem Rad und nicht nur wir alleine, die anderen hier drin auch. Und jeder ist so auf dem Weg irgendwo von einem Bedürfnis ins nächste. Oder wir sind, wenn wir den ganzen Tag anschauen, waren wir den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Von einer Bedürfnisbefriedigung in die nächste. Wenn wir da also zurückkommen, dann sehen wir, okay, wir haben ganz viele Aktivitäten. Diese vielen Aktivitäten, die dienen wohl, wenn wir genauer hinschauen. Und das muss nicht einfach nur schlecht sein. Wir stellen es einfach mal fest, wir haben Bedürfnisse, das kann durchaus berechtigt sein, hat keinen Zweck, wenn wir auf die Toilette müssen, Sie sagen, das Bedürfnis, das darf es nicht da sein. Und das verstehe ich dann schon irgendwie, das hat keinen Zweck, oder ich. Ich habe ein Bedürfnis, Atem zu holen, wäre sehr fatal, das nicht zu tun. Und geht auch irgendwie gar nicht. Also wir haben Bedürfnisse, denen leben wir nach. Und das macht auch bei der ganz vielen durchaus Sinn. Nur einfach die Feststellung ist, wir wandern eigentlich von einem Bedürfnisbefriedigung und einer Planung der einen Bedürfnis in die nächste. Und das sind diese Aktivitäten. Und das hat auch damit zu tun, dass eben unsere Sinne, am Anfang brauchen wir Wärme eben neben dem Sonnenschirm, aber irgendwann ist dann genug. Und dann müssen wir wieder wechseln. Das heißt also, wir sind in unserem ganzen Alltag oder überhaupt in dem, was wir so allgemein erleben, in einem permanenten Werden von einem Moment in das andere, zieht es uns irgendwo hin. Und das merken wir auch, wenn wir uns dann so hinsetzen und eigentlich gar nichts tun, dann wirkt das entweder nach, vor allem wenn wir ganz viel zu tun hatten, der Carsten hat das gesagt, oder? Da ist wirklich dieser Load, dieses Rennen in dem Rad, das wirkt einfach nach, das spüren wir wirklich körperlich beinahe. Es ändert sich aber eben auch in der Wahrnehmung was. Am Anfang ist es vielleicht angenehm, auf dem Schemel zu sitzen, aber dann nach 5 Minuten aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und ich habe dann irgendwelche Impulse, irgendwas zu tun. Also auch wenn wir uns einfach so mal hinsetzen, dann merken wir dieser Zug von einem ins andere ist wirklich wahrnehmbar. Und wie sich das eben auch ändert. Sogar ohne dass wir was tun, einfach in unserem Bewusstsein geht das eine in das andere über. Also wir gestalten ein Werden und ein Werden geschieht einfach auch in uns. Wenn wir das uns vielleicht so, wenn man mal lange überlegt, wie könnte man das so grafisch veranschaulichen, dann eigentlich dieser Kreis, der stellt immer der jetzige Moment dar. Und eigentlich zieht es uns aus der Mitte dieses Momentes immer wieder in einen nächsten Moment. Das soll dieser Pfeil darstellen, oder? Wir sind eigentlich immer auf dem Weg von einem Moment oder einer Bedürfnisbefriedigung oder einem Zustand in einen geplanten und gewünschten nächsten Zustand. Das soll das so darstellen. Im Sein ist es etwas anders. Da haben wir zumindest das Gefühl, dass es uns im Moment nicht irgendwo hinzieht, sondern dass wir ganz da sind, wo wir eigentlich sind. Wenn wir uns das mal überlegen, im Alltag, wir haben vielleicht das Bedürfnis, wir möchten uns erholen am Sonntag und einfach mal nichts tun und einfach mal in der Sonne sitzen, dann tun wir das auch. Oder mal in die Badewanne oder einfach mal aufs Bett liegen oder irgendwas, was ihr halt auch so gern macht. Und dann für einen Moment, oder in den Ferien erleben wir das auch häufig oder so, dann im Moment sind wir ganz da. Jetzt ist es wirklich so rund und okay. Das waren vielleicht auch die Momente, die wir beim letzten Abend haben wir versucht, das so, uns zu erinnern an solche Momente. Gab es so Momente, wo wir einfach mit uns so völlig im Einklang waren. Das können so Momente gewesen sein, wo einfach eigentlich alle Bedürfnisse, die ihr eben gerade auch hattet, einfach für einen Moment wirklich im Lot waren. In der Beziehung, Körperempfindung, Aktivität, Ruhebedürfnis, einfach war alles so austariert. Es gibt immer wieder so Momente, wo das der Fall ist. Alles ist einfach gerade so im Lot. Und das wären dann so Momente von einfach gerade rundum erfüllten Bedürfnissen. Das wäre so eine Variante, die das sein könnte. Und die haben wir immer wieder solche Momente, wo das einfach der Fall ist. Und dann haben wir das Gefühl, es ist einfach okay, es ist super, ich bin jetzt einfach hier, alles stimmig. Es zieht mich im Moment nichts wie beim anderen hier, es zieht mich im Moment, na, die geht glaube ich nicht. Nee. Also es zieht mich nichts im Moment aus diesem Moment. Ich bin ganz zufrieden, so wie es jetzt gerade ist. Das wären dann im alltäglichen Modus so diese Seinsmomente. Die kennen wir auch. Wir kennen beide. Jetzt, Praxis steht hier für so Achtsamkeitspraxis im Sinne des MBSR, aber auch des Vipassana oder der buddhistischen Praxis. Was wäre hier zum Themen oder im Quadrant Praxis und Werden zu sagen? In der Praxis, die wir machen, die wir im MBSR miteinander erlernten und diese aber noch viel stärker dann auch in der buddhistischen Praxis, eigentlich egal welcher Richtung geht es darum, diese Bedürfnisse zu erkennen und einen größeren Teil davon auch zu transformieren. Ich komme dann da schon noch später darauf zurück. Also wirklich mal zu erkennen, was läuft in mir eigentlich ab? Das haben wir vorhin versucht, oder? Indem wir uns einfach mal hingesetzt haben und einfach mal Bestandesaufnahme gemacht haben, was tickt eigentlich so in meinem Bewusstsein. Das ist eine extrem wichtige Übung. Einfach mal, ich nehme wahr, was läuft in mir. Und ich habe für mich so einen Begriff, weiß nicht, ob ich den euch schon gesagt habe, der finde ich, also mir gefällt er zumindest sehr. Man redet ja von Astronauten, die gehen ins Weltall und in der Pali, im buddhistischen Latein praktisch, redet man von Citta und ich für mich so Cittanauten. Also wenn wir so sitzen und dann tauchen wir einfach eigentlich explorierend in unseren Geist, oder? Eigentlich nicht wie kleine Astronauten versenken wir uns in unser Bewusstsein und schauen, was ist da eigentlich? Das haben wir gemacht zu Beginn heute. Wir haben einfach versucht, einfach mal ohne zu werten und ohne was erreichen zu wollen, einfach zu sehen, was ist eigentlich da. Als würden wir was irgend anderes, eine Blume untersuchen oder irgendwas. Wir untersuchen, wir wollen wahrnehmen, was passiert in unserem Geist. Und das wäre das Erkennen, was läuft in mir ab von Bedürfnissen, von Handlungsimpulsen, von Gedanken und so weiter. In einer zweiten Teil, und das wäre, also, und da geht, das heißt, in dieser Praxis wollen wir immer besser erkennen. Wir sind auch unterwegs. Es ist nicht, dass wir sagen, jetzt ist gut, sondern wir wollen ja achtsamer werden. Also wir haben schon auch einen Input, ein Bedürfnis, was zu tun. Deshalb steht das auch in der Spalte Werden, oder? Wir wollen besser erkennen. Und das würde dann darauf folgen, gehe ich aber heute nicht tief darauf ein, das wäre dann an den nächsten Abenden. Wir wollen kognitive und emotionale Schleier, die unser Bewusstsein trüben, die wollen wir auch erkennen und versuchen aufzulösen. Ist auch, wir wollen was ändern. Es soll was werden. Oder? Also auch in dieser Praxis, nicht einfach ist alles rund und gut, sondern wir wollen auch irgendwo hin. Das heißt, wir sind nicht nur im Alltag meistens von A nach B unterwegs und wenn wir dann im B sind, von B nach C und von C nach D, sondern wir wollen auch in dieser Achtsamkeitspraxis eigentlich von unbewusst zu bewusster, von unachtsam zu achtsamer, von weniger Freiraum zu mehr Freiraum, von gestresst zu gelassen und so weiter. Oder? Wir haben Ziele, die wir auch mit unserer Praxis und dem Kurs verfolgen. Also auch hier geht es um ein Werden. Und dann gibt es hier aber auch in dieser Praxis eine andere Art, und das wäre eigentlich in eine Bedürfnis- und Ichlosigkeit zu kommen oder zu sein, und wenn ich da drin bin, dann gibt es eben keine Bedürfnisse mehr. Die sind nicht erfüllt, sondern sie sind nicht mehr da. Und es kommen auch keine neuen. Also Bedürfnislosigkeit ist nicht, sind einfach im Moment alle Bedürfnisse erfüllt. Das wäre hier oben. Moment erfüllter Bedürfnisse. Das ist das, was wir vermutlich auch beim letzten Mal, als wir so überlegten, was sind das für Momente, wo das für mich gestimmt hat, vermutlich waren es tendenziell Momente oder auch Phasen vollständig erfüllter Bedürfnisse. Es waren, vielleicht war es auch ein leichtes Gemisch von völliger Bedürfnislosigkeit, aber die Bedürfnisse sind ja wieder gekommen. Es war nicht zu Ende, die kamen wieder. Wenn wirklich volles Seinzustand da ist, dann sind die Bedürfnisse weg. Also, und auch ein Mittelpunkt, ein Ich, der dieses Bedürfnis wahrnimmt. Ein Bedürfnis knüpft sich immer an ein Ich. Ohne Ich gibt es gar keinen Punkt mehr, an dem ein Bedürfnis anknüpfen könnte. Aber das werden wir auch noch an den nächsten Abenden dann vertiefen. Also hier bin ich eigentlich nicht mehr von A nach B unterwegs, sondern eigentlich, ich bin schon am Ort. Es gibt keinen Punkt mehr, dass ich von irgendwo hinkommen möchte, sondern ich bin da, wo ich bin. Ich bin in diesem A. Das, wenn wir jetzt mal so einfach an dieser einfachen Darstellung zurückschauen oder mal versuchen, so etwas unser Erleben einzuordnen. Ich denke, wir können uns ganz gut wiederfinden im Alltag und Werden in diesem ersten Quadrant. Ich denke auch in diesem Sein und Alltag, auch das kennen wir. Je nachdem, wie weit wir oder wie weit wir schon uns mit so Achtsamkeitspraxis befasst haben, wohl auch mit Werden und Praxis. Wir sind ja unterwegs, ihr wart ja an einem 8-Wochen-Kurs, das hat einen Grund und da ist auch was passiert und nachher auch wieder, darum seid ihr auch hier. Das, was uns vielleicht noch eher fremd ist, ist dieser letzte Quadrant, dieses Sein und Praxis, weil das hatte bisher auch in dieser MBSR-Praxis und auch in der Achtsamkeitspraxis war das nicht so ein Riesenthema. Ist auch eher nicht so Bestandteil von Vipassana-Praxis, die diesem MBSR zugrunde liegt, sondern dann eher in einer anderen Praxis, mit der ich mich auch ein wenig befasse, mit zum Beispiel tibetischer Mahamudra-Praxis. Und ich werde dann versuchen, aus dieser Optik dann diesen untersten Quadranten dann vor allem auch in den nächsten zwei Abenden etwas zu vertiefen. Das vielleicht tönt vielleicht jetzt noch etwas fremd. Ist vielleicht auch nicht ganz klar, was das genau wirklich ist. Also keine Bange, da werden wir dann noch drauf weiter eingehen. Jetzt haben wir das letzte Mal miteinander, hatten wir uns einer Lehrrede zugewandt, oder? Diese Lehrrede M36, die hattet ihr, steht ja auch auf der Website. Ich habe sie letztes Mal euch abgegeben. Wer war das letzte Mal nicht da? Ich gebe euch vielleicht mal, ich habe da noch Kopien davon. Und von diesem Text. Also streckt nochmal auf. Okay. Habt ihr diesen Teil der Lehre hier nachgelesen? Ich habe es noch in meinen Namen geschrieben. Ja? Weil, also ich würde euch das, wenn ihr immer wieder mal wieder kommen wollt, an diese würde ich euch empfehlen, lest euch mal die ganze Lehrrede und insbesondere diesen Abschnitt. Weil ich möchte jetzt weitergehen und eigentlich über das, was wir jetzt mal hier so etwas nachspüren konnten, diese Lehrrede drüber legen. Also wo finden wir das jetzt wieder in dieser Lehrrede, oder? Der erste Teil wenn ihr die ganze Lehrrede habt, das ist nicht auf dem Blatt da, aber wenn ihr die ganze Lehrrede, die könnt ihr euch ausdrucken, die hat ja immer so Seitenziffern, also so Randziffern, oder? Also die Lehrrede ist die Lehrrede M36, mittlere Sammlung, die 36. Rede. Und 12 bis 13 wären dann die Randziffern, die findet ihr auf der Kopie, wenn ihr euch das ausdruckt. Und ich kann jetzt vielleicht gerade an dem, vielleicht die es noch nicht gelesen haben, das nochmal kurz nachvollziehen. Also was ist in dieser Lehrrede passiert? Zu Beginn war dieser zukünftige Buddha, lebte zu Hause in einem Haushalt, relativ vermögender, reicher Haushalt, war auch verheiratet, hatte ein Kind, einen Sohn, der dann später bei ihm auch einer seiner Mönche wurde, der ging da mit dem Vater mit, später. Rahula hieß der, mit dem bezeichneten Namen Fessel. Also, auch noch speziell, also der Sohn ist eine Fessel, erlebe ich manchmal auch so, aber, aber ja, hat schon eine Bedeutung, dass er so einen Namen hat. Also lassen wir das jetzt, also der lebte da zu Hause, hatte ein gutes, zufriedenes Leben und ging dann so irgendwie mit 36, hat er verschiedene Erlebnisse in der nahen Stadt, als er die besuchte, hat nämlich mal einen schwer kranke Person gesehen, ganz alte, so ein Leichenzug, wie es die in Indien immer wieder gibt, zu Verbrennungsstätten oder wo man die Leichen rauslegt für die Geier oder so, hat er so einen Leichenzug gesehen und zuletzt auch ein Asket, der da durch die Straßen ging und hat jeweils seinen Diener, der ihn da begleitet hat, gefragt, was das soll. Und hat einfach, und der Diener hat ihm immer gesagt, ja, auch du wirst sterben, du wirst krank, du wirst alt. Und der in sehr behütenden Verhältnissen aufgewachsene zukünftige Buddha war darüber schockiert und hat beschlossen, ich möchte da eine Lösung finden. Das ist ja eine Masse von Leiden, die da auf mich zukommt. Wie kann ich dem entgehen? Und der Diener hat gesagt, eben diese Asketen, die da unterwegs sind, die befassen sich mit einem Lösungsweg. Und er hat gesagt, ich möchte das. Und hat auch einfach gemerkt, in diesem Alltagsgetriebe kann ich das nicht. Ich muss mich wie rausnehmen aus dem. Wir selber und ich auch, wir sind mitten im Getriebe. Und das merken wir, wenn wir uns so hinsetzen. Wir nehmen uns jetzt nicht vollständig raus, indem wir alles zurücklassen, Kind und Kegel und unseren Beruf, sondern wir nehmen es mal an so einem Abend raus, das ist aber auch eine Möglichkeit. Ein Stück weit sich rausnehmen und mal zu schauen, was passiert eigentlich. Buddha hat das sehr konsequent gemacht, er hat alles aufgegeben und ist aus dem Alltag praktisch raus. Er hat beschlossen, ich will was ändern, ich will irgendwo hin und ich tue was. Und hat ganz konsequent das getan. Er hat ganz konsequente Maßnahmen getroffen. Das ist in diesen die Kapitel vorne dran, 0 bis oder 1 bis 11, sind so eine Vorrede von dem Buddha die Lehrrede hält. Und dann hier beginnt dann eigentlich das Geschehen. Und er beschreibt da, wie er da eben in die Hauslosigkeit gezogen ist. Also er hat einen Entscheid gefällt, ich will was ändern. Und dann hat er eben sich in der Praxis begeben. Das wird dann über mehrere Passagen beschrieben. Er ging so in Lehr- und Wanderjahre. Er hat verschiedene Lehrer besucht, immer mit dem Ziel, etwas zu lernen. Und vor allem war das zu Beginn bei ihm wirkliche Sammlungspraxis erlernen. Er ging bei drei großen Lehrern von Sammlungspraxis, wirklich ganz tiefe Sammlungszustände zu erreichen, ging er zuerst zu denen und hat dann gemerkt, irgendwie das, was er wirklich möchte, nämlich eine Lösung für die Thematik Leiden auflösen, hat er gemerkt, das hat mich nicht wirklich weitergebracht und hat dann sich entschieden, nach dieser Wand, nach diesem in die Lehre gehen über Jahre bei so drei Lehren, hat er sich entschieden, ich möchte es mal mit ganz strikter Askese versuchen. Ich habe das vorhin so gesagt, ja, man kann ja mal schauen, die Luft anzuhalten und wird uns nicht weit bringen. Buddha hat das bis zum Exzess betrieben, steht auch in der Lehrrede. Einfach mal zu schauen, wie ich gebe dem Bedürfnis nach Atmung nicht nach, ich atme einfach nicht mehr oder ich esse nicht mehr und so. Also ganz diese Bedürfnisse, viele von unseren Bedürfnissen, wenn wir unterwegs sind, sind ja einfach körperliche Bedürfnisse, denen wir nachgehen. Und das Käse, auch im christlichen Hintergrund, geht immer darum, so Bedürfnisabtötung. Und indem ich eigentlich die körperlichen Bedürfnisse eigentlich negiere und schaue, sie mit Gewalt in den Griff zu bekommen. Ist dann ja auch eine reiche Tradition im christlichen Hintergrund. Und Buddha hat das auch probiert und hat dann aber einfach gemerkt, eigentlich, es bringt mich wirklich nicht weiter, ich bin einfach halb tot schlussendlich, aber war dann ja auch, aber wirklich, es bringt mich nicht weiter. Und dann kam, und das finde ich das eben für mich das ganz Spannende an dieser Lehrrede, kam so ein absoluter Wendepunkt. Und der ist in diesem Quadrant eigentlich passiert. Er hat sich nämlich an eben eine Situation erinnert, die wir eben auch irgendwo kennen, nämlich, und das war wahrscheinlich so eine, er war als kleiner Junge, saß er da neben dem Feld, sein Vater war auf dem Feld beschäftigt. Und das war ein Moment, wo einfach er mit sich und der Welt einfach in völligem Einklang war. Also ein Moment vollständiger Bedürfnisabdeckung. Da gab es nicht mehr, was ihm fehlte. Und er hat sich nach all diesen Jahren einfach praktisch aus heiterem Himmel, halb tot von dieser Askese, plötzlich an diesen Zustand erinnert. Und hat gesagt, eigentlich den Zustand, den ich da erfahren habe, da, wie es da ging, um das geht es ja schlussendlich. Das wird so, wenn ich so einen Zustand habe, dann bin ich irgendwie innerlich wie befreit von dieser ganzen Mühle irgendwo hinziehen. Und hat gesagt, das könnte nicht diese starke Sammlungspraxis, diese Askese, die er bis dahin betrieben hat, auch nicht. Dieser Überschwang im Alltag, er war ein sehr, also wirklich der so reiche Alltag, da gab es alles in Hülle und Fülle. Das war es irgendwie ja nicht, deshalb hat er das ja verlassen. Dann diese ganz starke Askese, das Gegenteil war es eigentlich auch nicht. Und er hat sich dann gemerkt, in dieser Kindheitserinnerung war das irgendwie im Lot. Da war weder Überfluss noch Ablehnung, da war weder Askese noch einfach Völlerei. Ich saß da einfach unter diesem Rosenblütenapfelbaum und war mit mir im Reinen. Und das hat ihn dazu gebracht, eigentlich, und das ist auch, das finde ich das faszinierend, diesen mittleren Weg zu beschreiben. Oder? Er hat seinen Weg als den mittleren Weg bezeichnet. Der mittlere Weg verläuft zwischen Völlerei und Konsumüberschwang. Da leben wir drin, ja, also, und vollständiger, beinahe lebensfeindlichen Askese. Beide Wege führen nicht zum Ziel, irgendwo liegt es dazwischen. Und das ist dieser mittlere Weg. Er hat gesagt, diesen mittleren Weg, den möchte ich suchen. Und hat gesagt, diese Kindheitserinnerung könnte für mich so den Nukleus oder den Ansatzpunkt sein, um einen Weg zu finden, den ich eigentlich suche. Und ab diesem Punkt hat sich seine Praxis verändert, deshalb ändert sich hier auch die Farbe. Ja? Einem ist bewusst. Seine Praxis hat sich verändert. Sie hat nämlich wie eine neue Zielrichtung bekommen. Immer noch irgendwo hin, nämlich hin zur Leidbefreiung. Oder? Die hatte immer noch, war immer noch ein Werden. Und das beschrieben in diesen nächsten Abschnitten hier von dieser Lehrrede. Und er hat jetzt, was hat er gemacht? Er hat seine ganz starke Sammlungsfähigkeit, die er sich erworben hat, die kaum vorstellbar ist für uns, oder? Die hat er jetzt gebraucht, um wirklich in eine tiefe Sammlung zu gehen und dieser Kindheitserinnerung hier nachzuspüren, die wirklich der auf den Grund zu gehen. Und in dieser tiefen Sammlung kam er dann zu einer dreifachen Erkenntnis, die ist auch beschrieben in diesen Abschnitten, nämlich er hat in ganz tiefem Verständnis begriffen, dass es ein Entstehen und Vergehen gibt. Werden. Er hat dieses Werden ganz tief analysiert. Und er hat vor allem in einem zweiten Schritt verstanden durch Erkenntnis in diesen Meditationen, die er dann gemacht hat, was Bedingungen für Werden und Vergehen sind. Wie entsteht das eine aus dem anderen? Was sind Ursachen, Wirkungsketten? Und zwar nicht einfach nur so das, was wir gerade verstehen, sondern ganz tief, was führt zu was? Und hat das wirklich, und das gipfelte dann in diesen sogenannten vier edlen Wahrheiten. Das heißt, die erste Wahrheit, es gibt Leid, es gibt Ursachen des Leidens, es gibt es gibt Möglichkeit, diese Bedingungen aufzuheben, es gibt einen Weg dazu. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Oder dann sein achtfacher Pfad, den er dann den Rest seines Lebens nach über 50 Jahren hinweg dann gelehrt hat. Also er hat für sich ganz tief erkannt, was führt zu diesem Werden und immer wieder von einem Moment in den anderen. Was ist die treibende Kraft? Und in diesem Erkennen dann führte das bei ihm dazu, dass zu einer vollständigen Befreiung, und das wäre dann die Erleuchtung eben eines Buddhas, zu einer vollständigen Befreiung von einem Werdenstrieb gekommen ist. Da gab es keine Bewegung mehr irgendwo hin. Zu keinem Zeitpunkt, 365 Tage, 24 Stunden. Das haben wir das letzte Mal gesehen, das wäre schön, wenn wir das erreichen in diesem Leben, dann werden wir wahrscheinlich aber nicht erreichen, und es geht einfach darum, immer wieder so zu Momente, immer wieder, und das wären so erleuchtete Alltagsmomente, Momente häufiger zu erreichen, wo es für uns so diese Rosenblüten-Apfelbaum-Situation ist, wir sind im Lot im Moment, und zu erkennen, was führt uns eigentlich dazu, dass wir uns von einem Moment immer in den anderen bewegen und hier bewusster Einfluss zu nehmen auf dieses Getriebensein. Getriebensein in einer Art und Weise, wo, wenn wir es wirklich ganz mal ehrlich für uns anschauen, wir als letztendlich als unheilsam für uns bezeichnen würden. Wo wir schlussendlich sagen, es macht uns nicht wirklich glücklich. Es gibt immer dann im Moment, wenn das Bedürfnis befriedigt ist, sind wir zwar glücklich, so ein Bedürfnis in einem Moment, aber dann ist es ja wieder weg. Dann falle ich ins Leid zurück. Ich muss an den nächsten zusätzlichen Punkt kommen. Und wenn ich ihn erreicht habe, ganz für einen kurzen Moment, ist es okay. Und dann falle ich wieder zurück. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass in unserer Konsumgesellschaft das relativ einfach fällt, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb merken wir es vielleicht auch nicht so, dass wir eigentlich von einem Punkt in den nächsten eben immer wieder unterwegs sind und damit in einem Hamsterrad das ewig dreht. Und das wäre dann das Samsara, das immer wieder in einem Rad des Werdens und Vergehens gefangen sein. Und bei ihm, durch diese Erkenntnis und diese Sammlung, über diese Stufen hinweg, kam es zu einer vollständigen Erkenntnis. Und in diesem vollständigen Erkennen, also die Befreiung von der Unwissenheit, vollständig, auch nicht mein Rückfall später, für kurze Zeiten da drin, und da damit verbunden das Erlöschen des Werdenstriebes. Und deshalb hat er am Schluss in der Lehre gesagt, ich merke, ich habe es erreicht, es ist vollbracht. So. Und was heißt das jetzt? Das überstrahlt dann eigentlich das Ganze. Wenn das so ist, aus diesem Punkt dann, durchdringt das eben, und das wird auch beschrieben in diesen letzten Abschnitten, eigentlich das ganze Leben. Er wird dann von diesem Mann, der ihn da befragt und auch provozierend herausfordert, dann noch gefragt, ja, wisst ihr, du schläfst ja manchmal auf und so. Und er sagt, ja, ist schon so, ja, aber dieses Sein und Werden ist für ihn vergangen in seinem Erleben. Oder es hat es auch als Illusion erkannt und A und B fallen irgendwie zusammen. Und was heißt das jetzt für unsere grafische Darstellung so? Es kommt zu einem vollständigen Sein im Werden und Alltag und Praxis sind nicht mehr zwei Dinge, sondern das geht zusammen. Also das, was wir und ich auch immer wieder, und deshalb reizt mich auch so mit dem auseinanderzusetzen, so dass diese Seinszustände und das Werden, und das sind so wie zwei Pole im Leben, und durch geeignete Praxis und Erkenntnis fällt das zusammen. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Das wäre dann das, was am Schluss Buddha da beschreibt. Wenn wir das uns anschauen, dann ist es auch so, ich habe da ein Zitat aus dem Buch, was ich schon euch das letzte Mal auch ja abgegeben habe, also als Zitate da draus. Und wir haben so dieser Werdensweg, der Weg von A nach B und von A nach A, das ist damit gemeint, diese beiden Wege sind Teil eines jeden spirituellen Lebens. Also ob sei das jetzt im christlichen oder in dem buddhistischen Kontext hier. Es gibt immer ein Werden zu irgendwas hin, und es ist aber immer auch so, irgendwann muss es wie geschehen. Es ist kein Weg mehr von irgendwo hin. Das erste ist eine Art Reinigungs- und Stärkungsprozess. Ich stärke meine Achtsamkeit, ich schaue, dass ich weniger unachtsam werde. Und eine Überwindung der momentanen Ablenkung als Beispiel. Schließlich aber, im Endeffekt, ist das auch wieder ein Wunsch von A nach B. Ich bin wieder unterwegs. Und erst wenn ich eigentlich das sogar vollständig loslasse, ist es eben vollständig weg. Und das ist so ein Widerspruch irgendwo, ich bin irgendwo hin, unterwegs, aber um wirklich hinzukommen, muss ich es eigentlich aufgeben. Und das ist so eine Ambivalenz in jeder Praxis, die, wenn man da unterwegs ist, immer wieder spürt. Und vielleicht noch, da steht am Ende dieses Zitat, das zeigt dann auch noch, Erleuchtung in dem Sinne ist Zufallssache, die spirituelle Disziplin, mit der wir uns befassen, die erhöht einfach die Chancen. Ja, also, es ist nicht machbar, schlussendlich, es geschieht dann auch. Wäre vielleicht im christlichen Hintergrund die Frage der Gnade, oder? Was ist Gnade im christlichen Kontext? Ist nicht einfach, kann nicht alles gemacht werden. Die große Diskussion in den christlichen auch verschiedenen Richtungen, wie hoch ist der Gnadeanteil, was ist machbar? Und da gab es auch in unserem Kulturkreis gibt es immer noch große Diskussionen zu dem Thema. Okay. Wenn wir dann nochmal zurückschauen, dann würde es in den nächsten Abend oder in dem Jahr oder in dem Zyklus darum zu gehen, diese verschiedenen Pole, die eben als Pole hier noch stehen, wir haben vorgesehen, immer vom Bild zuvor, ist es kein Pol mehr. Hier sind es aber Pole. Und wir haben gesehen, beide Wege sind Teil eines jeden spirituellen Weges. Und deshalb macht es auch Sinn, diese beiden Wege, vor allem unten von A nach B und A nach A, sich mit denen auch noch etwas tiefer auseinanderzusetzen. Und das möchte ich so tun an den nächsten Abenden, wenn wir nochmal schauen, hier diesen als Moment. Einerseits wirklich zu schauen, was ist der Weg von A nach A, was könnte damit gemeint sein, was ist wirklich Sein im Sinne dieser Praxis und was ist aber auch Werden. A nach B. Und da dazwischen gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis, das ist so. Und mit dem auch zu sein und das zu, wirklich dem auch nachzuspüren, und sagen, das wird dann auch unterschiedlich. Wie geht es mir mit diesen beiden unterschiedlichen Wegen, die offensichtlich in seinem Praxisweg zusammengehören? Und darum soll es gehen, und wir werden irgendwie so wir haben jetzt schon zwei Abende werden sich eher mit diesem von A nach A befassen, das wären wahrscheinlich die nächsten beiden Abende und dann nochmal die nächsten zwei Abende dann von A nach B und dann der fünfte Abend, habe heute gedacht, wäre dann so Versuch nochmal so eine Synthese, eben was das Zusammenfallen, was heißt das jetzt schlussendlich und wie wäre es denkbar, dass beides zusammengeht. Das wäre so mein Plan für die nächsten Abende. So im Sinn auch eines gewissen Ausblicks. Ja. Wohl wissend, dass wir das natürlich an diesen vier Abenden oder fünf nicht erschöpfend abhandeln können, oder ich zumindest nicht, aber es gibt zumindest ein paar Ideen, was damit gemeint sein könnte und vor allem auch Ideen für unsere Praxis. Und damit würden wir uns dann eben überlegen, oder wo ist es jetzt eingebettet in diesem Generalthema Erleuchtungsmomente im Alltag? Es geht eigentlich darum, durch spirituelle Disziplin, tönt es etwas martialisch, oder? War vorhin in diesem Textbeispiel, die Wahrscheinlichkeit für diese Erleuchtungsmomente zu erhöhen und sie aber auch zulassen können. Und so um diese beiden Punkte geht es, dass eben diese Erleuchtungsmomente in unserem Alltag wahrscheinlicher werden. Das wäre also das Ziel. Und da müssen wir uns mit den beiden Polen auseinandersetzen, Sein und Werden. und diese verschiedenen Praxen oder diese verschiedenen Wege und Meditationsübungen und Techniken und Lehrmeinungen dazu etwas auseinandersetzen. Und das wäre das Ziel der nächsten Abende. Im Hinblick jetzt auf die nächste Zeit, die vor uns liegt, den nächsten Monat bis zum nächsten Mal, wären das so Ideen. Wir haben das heute Abend gemacht. Einfach mal gar nicht eigentlich meditieren, da haben wir schon das Gefühl, wir tun was Bestimmtes. Einfach hinsetzen und den eigenen Geist, das eigene Bewusstsein wahrnehmen. Konstatieren, ohne zu werten, es gibt nicht gut und schlecht. Sondern einfach, was ist da? Wie ändert sich es, wenn ich einfach damit bin, ohne etwas zu tun? Also das wäre so die eine Übung. Vor allem auch hinschauen, wie geht es mir mit Handlungsimpulsen. Die Handlungsimpulse, die lassen mich ja den Schritt vorwärts machen, von Moment zu Moment. Die sind die Schritte, die das Hamsterrad zum Drehen bringen. Wenn ich dem Handlungsimpuls nachgehe, dann mache ich den Schritt vorwärts. Und wenn ich ihn einfach spüre und halte, so mit einer Impulsdistanz, dann, je nachdem, verblasst er einfach und ist weg. Und ich bin immer noch, ich bin keinen Schritt weitergegangen, aber der Impuls ist weg. Und diese Impulse so in sich zu spüren und denen nachzuforschen, finde ich etwas extrem Spannendes. Vor allem, wenn der Tag wirklich voll war. Dann zu schauen, was pulst danach an Energie. Und einfach damit zu sein. Das wäre so die erste Übung, die ich euch ans Herz legen kann. Die zweite wäre so diese Neukalibrierung des Geistes, wenn ich ein Bedürfnis befriedigt habe, egal welches, wie lange geht es, bis ein nächstes auftaucht? Und das eigentlich immer wieder zu einem Nullpunkt, der vermeintliche erreichte Punkt plötzlich eigentlich zu einem neuen Nullpunkt wird, von dem aus das ganze Spiel weitergeht. Wirklich das versuchen, so für euch selber, egal in eurer Bedürfnisstruktur, die ihr habt oder was für euch wichtig ist, wie ihr funktioniert, das versuchen zu beobachten. Wenn ihr den Blick dafür mal geschärft habt, fällt das euch auch einfacher auf. Und das Dritte, vielleicht einfach als Generalfrage, jetzt nachdem wir über Sein und Werden etwas diskutiert haben bei uns, wie erlebe ich diese unterschiedlichen Zustände, Situationen zwischen Sein und Werden? Wie nehme ich das wahr? Ich habe euch das aufgeschrieben, ihr müsst euch das, ihr seid alle notieren, merke ich. Ich habe euch einerseits ein Zitat aus dem Buch mit diesen zwei unterschiedlichen Wegen, einfach das ganze Zitat vorhin auf der Folie und auf dem Bild, da war nur ein Ausschnitt drauf und auch die drei Praxisübungen, die sind da unten drunter. Ich habe eigentlich vor, nebst dem Vortrag auch diese PowerPoint-Präsentation dann auf die Website zu machen, da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Ich weiß einfach nicht genau, wann ich dazu komme, irgendwann die nächsten Tage werde ich das dann mal wahrscheinlich tun. Das war das, was ich euch heute erzählen wollte, zu diesem Thema Spannungsfeld zwischen Sein und Werden. Und eben diese beiden Felder oder Pole sollen an den nächsten Malen dann vertieft werden.